Geht man dazu in den Baumarkt, findet man vielleicht eine Handvoll verschiedener Modelle. Im Internet sieht das gleich ganz anders aus. Da muss man sich aus einer Fülle von Modellen entscheiden. Gut, dass es dann Vergleichsportale gibt. Da werden dann die Pumpen nebeneinander gestellt und nach den unterschiedlichsten Kriterien verglichen. Also Leistung, Ansaughöhe, Pumphöhe und so weiter. Solche Vergleichsportale sind echt hilfreich, wenn man ein bestimmtes Produkt sucht. Eine Aussage aus dem Predigtext für diesen Sonntag hat mich an solche Vergleichsportale erinnert. Henning, können wir jetzt die Präsentation mal haben? Da fragt nämlich der Prophet Micha in Micha 7,18: Wer ist ein Gott wie du? Wer ist ein Gott wie du? Micha vergleicht sozusagen seinen Gott mit anderen Göttern. Wer ist ein Gott wie du? Und das möchte ich jetzt mit euch machen. Ich möchte mal einen Göttervergleich mit euch machen. Nee, das brauchen wir nicht, Henning. Ich möchte einfach die ganz normale PowerPoint. Ja, das kommt später. Genau, dankeschön. So, wer ist ein Gott wie du? Also, wir machen jetzt mal einen kleinen Göttervergleich. Natürlich glauben wir alle an den einen gleichen Gott. Davon gehe ich jetzt mal aus. Wir glauben an den Gott, der sich in der Bibel offenbart hat, an den Vater von Jesus Christus, den dreieinigen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, so wie wir es im Intro gehört haben, das glaube ich. Aber ich gehe da mal von aus und behaupte jetzt mal, jeder hat doch so seinen eigenen Gott. Wenn wir uns jetzt austauschen würden, wie unser Gott so ist, dann würden wir doch Unterschiede feststellen bei dem einen gleichen Gott. Auch wenn wir alle an den gleichen Gott der Bibel glauben, an den Vater, Sohn und den Heiligen Geist, so sieht jeder doch diesen Gott mit eigenen Augen und hat sich sein eigenes Bild von Gott gemacht. In diesem Sinne meine ich das, dass jeder seinen eigenen Gott hat. Das hat was damit zu tun, wie wir unsere Bibel lesen. Also welche Aussagen der Bibel unser Bild von Gott geprägt haben. Eine sieht den gnädigen Gott, der immer vergibt. Der andere sieht den strengen Gott, der Gehorsam fordert. Das sind unterschiedliche Götter, würde ich jetzt mal behaupten. Überhaupt die Prägung, unsere Prägung hat Einfluss auf unsere Vorstellung von Gott. Je nachdem, in welcher Gemeindetradition man zum Glauben gekommen ist oder aufgewachsen ist, wird man eine entsprechende Vorstellung von Gott haben. Wer mit dem Lied "Pass auf, kleine Hand, was du tust" groß geworden ist, wer kennt das Lied noch? Ja, sind noch einige, ne? "Pass auf, kleine Hand, was du tust". Für den ist Gott ein Polizeigott, ein Polizist. Wer feministisch geprägt ist, für den ist Gott eine Frau. Und auch dazu gibt es Hinweise in der Bibel. Ne? Das heißt, dass Gott uns wie eine Mutter tröstet. Das heißt, für die eine ist Gott eine Frau, für den anderen ein Polizist. So hat jeder seinen eigenen Gott. Auch unsere Erfahrungen prägen unser Bild von Gott. Wer viel Leid und Schweres erlebt hat, für den kann es sein, dass Gott ein ferner, unnahbarer, kalter Gott ist, unbarmherzig. Insofern hat jeder seinen eigenen Gott, auch wenn wir über den einen gleichen Gott reden. Wie ist dein Gott so? Wie würdest du deinen Gott beschreiben? Darum soll es jetzt mal gehen. Ich möchte dich einladen, das mal zu definieren. Wie ist eigentlich mein Gott? Wie verstehe ich Gott? Und wenn du das dann einigermaßen definiert hast, dann können wir das mit Micha vergleichen. Wo ist solch ein Gott? Er sagt, so ist mein Gott. Und dann könnt ihr überlegen, ist meiner auch so? Bevor wir uns jetzt den Gott Michas anschauen, möchte ich euch einige Kriterien nennen, an denen ihr euren Gott für euch so beschreiben könnt. Ich nenne ein Kriterium und ihr beantwortet für euch die Frage. Und wer was zum Schreiben hat, kann sich die Antworten auch notieren. Und dann kann man es besser vergleichen. Oder zu Hause, am Internet, jetzt am Bildschirm, dürft ihr das gerne mitschreiben. Erstes Kriterium: Wie geht Gott mit Sünde um? Wie geht für dich dein Gott mit Sünde um? Wie geht dein Gott mit Sünde um? Weil es etwas allgemein, noch etwas spezieller: Wie geht Gott mit notorischen Sündern um? Wie geht Gott mit notorischen Sündern um, also mit Leuten, die Sünden einfach nicht in den Griff bekommen und permanent an der gleichen Sünde hängen und da keinerlei Besserung eintritt? Wie geht Gott mit solchen Menschen um, mit solchen Gläubigen? Die nächste Frage kann man eigentlich nur mit Ja oder Nein beantworten oder Ja oder Nein mit Zusatz, nämlich die Frage, ist Gott zornig? Ist Gott zornig? Ist dein Gott zornig? Nächste Frage, was freut Gott oder was gefällt Gott? Was gefällt deinem Gott? Was gefällt deinem Gott? Worüber freut sich dein Gott? Andere Frage, verlässt Gott Sünder? Wendet sich Gott von Sündern ab? Sagt Gott irgendwann mal, jetzt reicht's. Jetzt habe ich mit dir nichts mehr zu tun. Wendet sich Gott von Sündern ab? Dein Gott, wendet sich dein Gott von Sündern ab? Jetzt eine spannende Frage. Gott ist ja allwissend und allmächtig. Wenn Gott allwissend ist, kann er dann Sünde vergessen? Kann Gott Sünde vergessen, obwohl er allwissend ist? Er ist aber auch allmächtig, das heißt, er hat die Macht, wirklich Sünden zu vergessen, obwohl er es eigentlich immer weiß. Kann Gott Sünden vergessen? Letzte Frage. Steht Gott wirklich bedingungslos zu seinen Zusagen, egal wie wir uns verhalten? Steht Gott bedingungslos zu seinen Zusagen, egal wie du dich verhältst? Also völlig unabhängig von deinem Verhalten. Gelten dann die Kriterien immer noch, egal was du tust. Das waren jetzt die Kriterien, anhand derer Micha seinen Gott beschreibt. Und jetzt lesen wir die Beschreibung von Micha. Habt es vorhin schon andeutungsweise gehört. Und dann dürft ihr sie mit eurem Gott vergleichen. Micha 7, 18 bis 20 stellen wir jetzt gegenüber. Wo ist dein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht? Der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Er wird sich für immer über uns erbarmen, all unsere Sünden zertreten und all unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Du wirst an Jakob Treue und an Abraham Gnade erweisen, wie du es unseren Vorfahren geschworen hast. Jetzt gehen wir die einzelnen Fragen durch und beantworten sie mit den Aussagen von Micha. Wie geht Gott mit Sünde um, war die erste Frage. Wir haben gelesen, bei Micha ist es so, Gott vergibt Sünden. Im Neuen Testament lesen wir im 1. Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns. Wie geht Gott jetzt mit notorischen Sündern um? Das war die nächste Frage. Also mit Gläubigen, die ihre Sünde nicht in den Griff bekommen. Michas Gott sieht über diese Sünden hinweg. Er sieht drüber hinweg. Starkes Bild, ne? Vielleicht hast du deine ständigen Übertretungen vor Augen. Sünde, die du immer wieder tust, wo du einfach nicht besser wirst, die du nicht in den Griff bekommst. Vielleicht lähmen dich diese notorischen Sünden. Sie nerven dich, sie belasten dich, weil du immer wieder in die gleiche Falle trittst. Vielleicht bist du sogar regelrecht auf diese Sünden fokussiert. Denkst immer dran, Vorsicht, Achtung. Gott sieht über diese notorischen Sünden hinweg. Weiter unten heißt es, er zertritt unsere Sünden. Das heißt, er vernichtet unsere Sünden. Sie haben keine Macht mehr für uns. Dieses du zertrittst die Sünden, das ist ein kriegerisches Bild, liest man auch manchmal im Alten Testament, dass Feinde zertreten werden, dass der Herr die Feinde zertritt und so zertritt er deine Schuld. Die wird niedergetreten, zerstört. Solange wir auf unsere Sünden immer wieder fokussieren, haben sie Macht über uns. Gott zertritt unsere Sünden, sie werden zerstört, sodass sie keine Macht mehr über uns haben. Wie geht dein Gott mit deiner Sünde um? Hält er sie dir immer wieder vor? Schau mal her, schon wieder. Ach, war ja erst gestern, heute schon wieder. Hält dein Gott dir immer wieder deine Sünden vor? Oder tritt er sie nieder? Oder sieht drüber hinweg? Ist Gott zornig? Ja, aber nicht für immer, sagt Micha. Ja, Gott ist zornig, aber nicht für immer. In der Theologie hat man versucht, das so zu formulieren. Zorn ist nicht das eigentliche Wesen Gottes. Steht nirgendwo in der Bibel, Gott ist ein Gott des Zorns. Aber es steht in der Bibel oft, Gott ist ein Gott des Erbarmens oder Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit, der Gnade, der Liebe. Gott ist nicht Zorn. Gott ist zornig, ja, aber nicht für immer. Aber Zorn ist nicht seine Art, das ist nicht sein eigentliches Wesen, Zorn. Es ist interessant, was Paulus im Brief an die Römer über Gottes Zorn schreibt. Römer 1,18 und folgende schreibt er, warum Gott zornig ist oder was Gott zornig macht. Und das ist wichtig, das zu verstehen, was der Grund ist, weshalb Gott zornig ist. Gott ist zornig oder Gott wird zornig, wenn Menschen ihn nicht als Gott achten und ehren. Wenn sie Gott nicht als Gott danken und anerkennen. Und das ist ja die Ursünde der Menschheit. Sie wollen Gott nicht als Gott anerkennen. Sie lehnen sich auf gegen Gott, sie rebellieren. Und das macht Gott zornig. Weil die Folge ist, dass die Menschen Gott nicht als Gott anbeten, sondern materielle Dinge anbeten, irdisches, geschöpfliches oder am letzten sich selbst anbeten. Und das macht Gott zornig. Die Folge ist, dann lesen wir weiter, dass Gott die Menschen hingegeben hat in ihre Gottlosigkeit. Aber das ist nicht Gottes letztes Wort. Im weiteren Verlauf des Römerbriefs finden wir dann die Lösung. Kapitel 5 schreibt Paulus dann, wie Gott mit diesem Zorn umgeht. Christus kam zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Gott beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns von dem Zorn Gottes bewahren wird. Also der Zorn Gottes gilt nach wie vor, aber durch das Blut von Christus, durch den Tod Jesu am Kreuz, wenn du das glaubst und daran festhältst, wirst du von diesem Zorn sozusagen bewahrt. Gott ist nicht mehr zornig auf uns, weil Christus für unsere Sünde gestorben ist. In Gottes Augen sind wir tadellos und rein, völlig in Ordnung, gerecht steht da. Das heißt, völlig in Ordnung, unsträflich, nichts mehr auszusetzen. Bist du das in den Augen deines Gottes auch? Tadellos, heilig, völlig in Ordnung, okay, obwohl du immer wieder mit der gleichen Sünde kämpfst, bist du trotzdem in den Augen deines Gottes völlig okay, alles gut, alles in Ordnung? Oder wird dein Gott hin und wieder mal zornig über dein Verhalten? Daraus beantwortet sich die nächste Frage, was freut Gott oder was gefällt Gott? Gott gefällt es, gnädig zu sein. Gott freut sich, wenn er barmherzig sein kann. Das ist das eigentliche Wesen Gottes, Barmherzigkeit. Gott ist ein barmherziger Gott. Gott hat keine Freude am Tod der Sünder. Gott macht es keinen Spaß, Sünder zu zerstören und zu töten und niederzumetzeln und zu verdammen. Das macht Gott absolut keinen Spaß. Gott macht Spaß, gnädig zu sein, barmherzig zu sein. Gott freut sich, wenn er dieses barmherzige Wesen entfalten kann, voll entfalten kann. Und Gottes Barmherzigkeit zieht sich durch die Bibel wie ein roter Faden. Das war von Anfang an seine Intention, barmherzig zu sein. Und dazu hat er weder Kosten noch Mühen gescheut, barmherzig, wirklich barmherzig zu sein, indem er seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, um für uns am Kreuz zu sterben, damit er uns barmherzig sein kann. An was freut sich dein Gott? Wendet sich Gott von Sündern ab, verlässt Gott Sünder irgendwann mal, sagt, jetzt ist gut, jetzt ist genug, Ende, aus. Nein, Gott erbarmt sich. In den Klageliedern heißt es, die zu ähnlicher Zeit entstanden sind wie Prophet Micha, ein bisschen später, die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Die Gnade des Herrn hat kein Ende. Es ist endlos, die Gnade. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen neu. Jeden Morgen kannst du neu anfangen, neu durchstarten. Gottes Geduld mit uns ist nie am Ende, nie zu Ende. Ist dein Gott geduldig mit deinen Schwächen und Fehlern und Versagen? Wenn du immer wieder versagst, ist Gott geduldig mit dir? Oder ist seine Geduld irgendwann mal zum Ende? Kann Gott Sünden vergessen? Ja, sagt Micha, Gott vergisst Sünden. Er wirft sie ins tiefe Meer, das ist ein deutliches Bild. Und wir müssen dieses Bild jetzt mal aus der zeitgeschichtlichen Perspektive von Micha betrachten. Stellt euch vor, der Micha fährt mit einem Schiff weit aufs Mittelmeer und da hat er eine große Kiste. Und irgendwo auf dem Mittelmeer schmeißt er diese Kiste jetzt ins Meer. Und dann fährt er zurück an die Küste und dann bricht er wieder auf und sticht in See, um diese Kiste wieder zu suchen und zu holen. Micha wird diese Kiste nie mehr finden. Erstens hatte er kein Navi, mit dem er die exakte Stelle festhalten konnte. Konnte vielleicht so grob mit Sternen so, aber metergenau kriegt er das nicht hin. Zweitens ist das Mittelmeer an einigen Stellen 4.500 Meter tief, 4.500 Kilometer runter. Das war unmöglich, da wieder eine Kiste erstens zu finden und wenn er sie gefunden hätte, wieder hochzuholen. So geht Michas Gott mit der Sünde von Micha um und mit der Sünde seines Volkes. Ein faszinierendes Bild. Gott wirft unsere Sünde in die Tiefe des Meeres und kann sie nicht mehr finden. Er kann sie nicht mehr hervorholen. Sünde ist für Gott unauffindbar. Deine Sünde, die du Gott bekannt hast, ist für ihn unauffindbar. Macht das dein Gott auch? Oder führt dein Gott genau Buch über alle deine Sünden und hält sie dir immer wieder vor? Ah, schon wieder. Oder ist dein Gott nachtragend und hält dir immer wieder deine Sünden vor? Letzte Frage. Steht Gott bedingungslos zu seinen Zusagen? Steht Gott zu seinen Zusagen, egal wie wir uns verhalten? Ja. Ja, der Gott Abrahams, Jakobs, Noahs. Gott hat Abraham, Noah, Jakob, all den Vätern geschworen. Und was Gott geschworen hat, das hält er, sonst wäre er nicht Gott. Gott kann nicht seine eigenen Schwüre brechen. Das machen wir schon nicht. Manchmal vielleicht dann doch. Aber Gott kann seine Schwüre nicht brechen. Gottes Zusagen gelten, egal wie wir uns verhalten. Und das ist der Hintergrund dieses Textes. Es geht um das Volk Israel. Und das hat wirklich keine rühmliche Zeit erlebt in seinem Verhalten Gott gegenüber. Und da geht es um ganz viel Gericht in dem Buch Micha. Aber am Ende steht doch die Aussage und trotzdem gilt, Gott steht immer noch zu seinen Zusagen. Ich möchte kurz mit euch einen kleinen Überblick über das Buch Micha anschauen. Ist ja nicht so bekannt, dieser Prophet. Und dann überlegen wir zum Schluss noch kurz, was das jetzt für unsere Situation bedeutet. Das Bibelprojekt bietet uns einen guten Überblick über das Buch Micha und das schauen wir uns jetzt an. Danke, Henning.
Das Buch vom Propheten Micha. Micha lebte in einer Stadt namens Moreshet im südlichen Teil vom Königreich Juda, ungefähr zur gleichen Zeit wie Jesaja. Das nördliche und das südliche Königreich Israels hatten sich vor langer Zeit aufgeteilt. Und beide hatten ihren Bund mit dem Gott Israels gebrochen. Deshalb warnte Micha, dass Gott das große, furchtbare Reich der Assyrer gebrauchen wird. Das Buch vom Propheten Micha. Micha lebte in einer Stadt namens Moreshet im südlichen Teil vom Königreich Juda, ungefähr zur gleichen Zeit wie Jesaja. Das nördliche und das südliche Königreich Israels hatten sich vor langer Zeit aufgeteilt. Und beide hatten ihren Bund mit dem Gott Israels gebrochen. Deshalb warnte Micha, dass Gott das große, furchtbare Reich der Assyrer gebrauchen wird, um das nördliche Königreich zu zerstören und Jerusalem zu verwüsten. Außerdem warnte er davor, dass Babylon eine noch größere Zerstörung bringen wird. So wie alle Propheten sprach auch Micha im Auftrag von Gott, um Israel anzuklagen. Oder wie er es in Kapitel 3 ausdrückt, mich dagegen hat der Geist des Herrn mit Kraft erfüllt, mutig für das Recht einzutreten. Er hat mir die Vollmacht gegeben, Israel seine Sünde vorzuhalten. Der Großteil in diesem Buch dreht sich um Michas Anklagen und seine Warnungen vor Gottes Gericht über Israel. Aber entgegen aller Warnungen hatte Micha auch eine Botschaft der Hoffnung. Dabei geht es um die Wiederherstellung, die Gott im Gegenzug zu seinem Gericht ermöglichen wird. Tauch mit uns ein und du wirst sehen, wie es funktioniert. Die ersten zwei Teile des Buchs betrachten Michas Anschuldigungen und Warnungen gegen Israel und seine Anführer. Der erste Teil beginnt mit einer poetischen Beschreibung von der Erscheinung Gottes vor Israel. Genau wie am Berg Sinai in Feuer, Rauch und einem Erdbeben. Dieses Mal ist er aber nicht gekommen, um einen Bund zu schließen. Er ist gekommen, um sein Gericht über Israel und seine 500 Jahre lange Rebellion zu bringen. Micha zählt alle kleinen und großen Städte in Israel auf, die Übeltäter in der Rebellion waren. Zu ihnen kommt Gott jetzt. Aber warum genau? Micha beginnt einen Streit mit Israels Anführern. Er sagt, dass sie durch Diebstahl und Gier reich geworden sind. Er spielt auf die Geschichte in 1. Könige 21 an, wo Ahab einen Familienweinberg von Naboth gestohlen hatte. Aber dies geschieht auch, weil Israels Propheten korrupt sind. Sie geben sehr gerne jedem, der es sich leisten kann, das Versprechen von Gottes Schutz. Nein, sagt Micha, Gott hat seinen Schutz für Israel zurückgezogen. Im zweiten Abschnitt der Vorwürfe beschreibt Micha noch weiter, wie Israels Anführer und Propheten gemeinsam schwere Ungerechtigkeiten begangen haben. Sie regieren das Land durch Bestechung und haben die Gesetze so zurechtgebogen, dass die Reichen bevorzugt werden. Den Armen wurde ihr Land geraubt und ihre Sicherheit und ihre Hoffnung genommen. All das sind Verstöße gegen die Gesetze der Tora. Sie besagt, dass es illegal ist, Land von Familien zu verkaufen, selbst wenn sie arm sind. Wir erfahren, dass Gottes Gericht in Form eines unterdrückenden Volkes kommen wird, um das nördliche Königreich, Jerusalem und seinen Tempel zu zerstören, der bis auf die Grundmauer niedergerissen wird. Das sind sehr heftige Warnungen und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Jeder dieser mahnenden Abschnitte wird mit einem eindrucksvollen Versprechen der Hoffnung abgeschlossen. Es beginnt mit einem Gedicht, das Gott mit einem Hirten vergleicht, der seine Herde retten und sammeln wird, die der Überrest seines Volkes ist. Und er wird sie alle auf eine gute Weide bringen und wieder ihr König sein. Der zweite warnende Abschnitt endet mit einem Bild vom zerstörten Jerusalemer Tempel. Aber Micha sagt, dass das nicht für immer so sein wird. Eines Tages wird Gott seinen Tempel erheben, mit seiner Gegenwart erfüllen und die Stadt mit den Überresten seines Volkes füllen. Es ist Gottes Ziel, Israel zum Treffpunkt von Himmel und Erde zu machen, damit alle Nationen nach Jerusalem kommen, wo Gott König über alle wird und Frieden auf die Erde bringt. Diese beiden abschließenden Gedichte der Hoffnung sind sehr kraftvoll. Und der nächste Abschnitt des Buchs geht tatsächlich noch einen Schritt weiter und macht daraus eine Reihe von wunderschön gestalteten Gedichten, die sich ganz auf die zukünftige Hoffnung von Israel und den einzelnen Nationen beziehen. Wir erfahren, dass Israel nach dem assyrischen Angriff von Babylon erobert und dort ins Exil verbannt wird. Aber Gott wird sein Volk wiederherstellen und in sein Land zurückbringen. Und dann erfahren wir, dass im neuen Jerusalem ein neuer messianischer König aus der Linie von David kommen wird. Er wird in Bethlehem geboren und dann in Jerusalem über Gottes wiederhergestelltes Volk herrschen. Schließlich wird in diesem messianischen Königreich Gottes der gläubige Überrest von seinem Volk zum Segen unter den Nationen werden. Aber gleichzeitig wird Gott sein letztes Gericht bringen und das Böse endgültig aus seiner Welt verbannen. Der letzte Abschnitt des Buches kehrt zu dem Muster zurück, das wir in den ersten Teilen gesehen haben. Eine Warnung gefolgt von Hoffnung. So entlarvt Micha erneut die ungerechten wirtschaftlichen Gewohnheiten der israelischen Anführer und wie das Land und seine Menschen zerstört. Micha schreibt hier seine berühmten Worte, die zusammenfassen, was es für Israel bedeutet, seinem Gott zu folgen. Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Genau das hat Israel nicht getan und deshalb wird das sein Untergang sein. Das Buch endet aber mit einer weiteren kraftvollen Nachricht der Hoffnung. Israel wird als Person dargestellt, die allein in ihrer Niederlage und Schande sitzt. Das ist ein klares Bild von Israels Zerstörung und Verbannung. Und diese Person sucht nach Gottes Gnade und bittet ihn, sie zu erhören und ihr zu vergeben. Aber warum? Warum sollte Gott auf diese treulosen und rebellischen Menschen hören und ihnen vergeben? Der Autor nennt zwei Gründe. Zum einen wegen Gottes Charakter. Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht? Er weiß, dass Gottes Barmherzigkeit mächtiger ist als sein Zorn oder sein Gericht. Und der zweite Grund sind Gottes Versprechen. Er sagt, du wirst an Jakob Treue und an Abraham Gnade erweisen, wie du es unseren Vorfahren geschworen hast. Das sind die letzten Worte des Buches. Sie sind ein Hinweis auf Gottes Verheißungen an Abraham und seine Familie im Buch Genesis, dass alle Nationen durch Abrahams Familie Gottes Segen finden würden. Um jedoch ein Segen für die Nationen zu sein, muss Israel zuerst seinem Gott treu sein. Und daher kommt das Hin und Her zwischen Gericht und Hoffnung im Buch Micha. Wenn Gott die Nationen durch Israel segnen will, muss er sich dem Bösen in seinem Volk annehmen und es richten. Aber sein Gericht ist genau das, was zur Hoffnung führt, weil Gottes Bundesliebe und Verheißungen mächtiger sind als das Böse im Menschen. Und sein übergeordnetes Ziel ist nicht die Zerstörung, sondern Rettung und Erlösung. Oder wie es in den abschließenden Zeilen des Buches heißt, er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Und darum geht es im Buch Micha. Wir glauben, dass sich ein roter Faden durch die gesamte Bibel zieht. Und wir machen Videos wie dieses, um dir zu helfen, den
Warum sollte Gott diesem treulosen und rebellischen Volk vergeben? Es ist unglaublich. Warum hält Gott oder hat Gott an diesem Volk oder hält er noch nach wie vor an diesem Volk fest? Das ging ja schon los mit dem Auszug aus Ägypten, wo dieses Volk zum Volk wurde. Rebellion ohne Ende. Eine Geschichte des Scheiterns, der Rebellion, der Treulosigkeit. Warum sollte Gott weiterhin zu diesem Volk stehen? Warum sollte er ihnen immer wieder gnädig sein? Micha gibt die Antwort, weil er gerne barmherzig ist. Weil Gott sich freut, barmherzig zu sein. Wegen Gottes barmherziger Art macht Gott immer wieder einen Neuanfang möglich und vergibt die Sünden. Und das Zweite ist, wegen seiner Versprechen. Er hat es versprochen und steht zu dieser treulosen Bande bis zum Ende, weil er sein Versprechen gegeben hat. Wegen dieser Versprechen ist Gottes Zorn und Gericht nicht das letzte Wort. Und es ist faszinierend, dass dieses Buch, dieses prophetische Buch, wo so viele Dinge angeklagt werden, dass dieses Buch mit einer Verheißung endet. Am Ende wird doch vergeben. Also noch in die Zeit der Kritik hinein heißt es, aber am Ende wird doch wieder alles gut. Es ist krass. Und seit dem Neuen Testament, wir leben ja im Neuen Testament, gilt für uns alle, die an Jesus glauben, für die ist die Zeit des Zorns vorbei. Das hat Jesus gesagt in Johannes 3, Vers 36. Alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Doch die, die dem Sohn nicht gehorchen, also die, die nicht glauben, die werden das ewige Leben nie erfahren, sondern der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihnen. Umgekehrt, wer an Jesus glaubt, steht nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Für immer. Wer an Jesus glaubt, steht nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Das bedeutet jetzt für uns, die wir glauben, egal was dir passiert, es ist nie eine Strafe oder ein Gericht Gottes. Egal, ob du schwer krank wirst, ob du einen Unfall hast, ob dein Auto nicht anspringt, ob du keinen Parkplatz findest. Es ist nie eine Strafe Gottes. Vielleicht, weil du zu wenig Bibel gelesen hast oder weil du nicht gebetet hast. Es ist nie eine Strafe für deine Sünden. Gott bestraft unser Verhalten nicht. Gott bestraft dein Verhalten nicht. Denn, so heißt es schon bei Jesaja, die Strafe liegt auf ihn. Du wirst nie bestraft werden für das, was du tust. Und selbst wenn du immer wieder mit der gleichen Sünde Schwierigkeiten hast, Gott freut sich, dass er dir barmherzig sein kann, wenn er dir barmherzig sein kann. Gott vergibt dir gerne. Er zertritt deine Schuld. Sie hat keine Macht mehr über dich. Die Sünde soll keine Macht mehr über dich haben. Deine Sünden sollen dich nicht mehr anklagen und sie werden dich nicht mehr anklagen. Jeder deiner Sünden ist ins Meer versenkt. Gott findet sie nicht mehr, ist weg. Und Gott steht zu seinen Verheißungen, auch an dich. Egal, was du tust, egal, wie schlimm du sündigst und wenn du notorisch immer wieder an der gleichen Sünde scheiterst, es gilt, was hier steht. Er vergibt dir deine Sünden und sieht über deine Sünden hinweg. Er freut sich, wenn er barmherzig sein kann. Er erbarmt sich über dich und zertritt deine Schuld. Er wirft deine Verfehlungen ins tiefe Meer. Und jetzt nochmal zum Schluss die Frage, ist das dein Gott, wie er hier beschrieben ist? Ist das dein Gott? Oder hast du bisher an einen anderen Gott geglaubt? Wenn dein Gott anders ist, dann geh zu diesem Gott. Dann nimm diesen. Albert Frey hat zu diesem Bibeltext ein schönes Lied geschrieben. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Und das Lied wollen wir uns jetzt anhören und im Herzen mitsingen und bekennen.